Ganz generell denke ich, dass der Einsatz von KI und digitalen Technologien nie ein Selbstzweck sein sollte. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir eben sehen, dass Digitalisierung ja auch eine Tendenz hat, Ungleichheit zu erhöhen.
Es stellt sich, glaube ich, nicht die Frage, ob wir einen Anstieg der Datenmengen haben, sondern wie wir den klimaneutral bewerkstelligen.
Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability in Potsdam. In Kooperation mit dem Centre Marc Bloch und mit dem Programm Factory Viscom.
Das ist Wuppig. Ich bin's, die echte Julia Fissmann. Kein KI-basierter Moderationsbot. Ich sage das deshalb, weil es heute in dieser Folge um Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht und auch darum, welche Rolle dabei die künstliche Intelligenz spielt. Unser Gast aus der Wissenschaft ist Dr. Stefanie Kunkel. Am RIFS arbeitet sie seit 2019 in der Forschungsgruppe Digitalisierung und Transformation zur Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Sie forschen zu den Auswirkungen von Digitalisierung auf globale, nachhaltige Wertschöpfungsketten. An der Universität Potsdam haben Sie zu den Effekten der Digitalisierung in der Industrie auf ökologische Nachhaltigkeit promoviert. Unser zweiter Gast aus der Politik ist Maximilian Funke Kaiser. Er ist digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Sie haben Betriebswirtschaft studiert und Ihr Thema ist Digitalisierung und auch im Gesundheitsausschuss setzen Sie sich dafür ein, zum Beispiel beim Thema E-Health. Ich würde gerne am Anfang mal so ein bisschen abfragen, wie Sie eben zu KI und Digitalisierung persönlich stehen. Frau Kunkel, wie nutzen Sie KI-basierte Anwendungen? Sind Sie zum Beispiel auch in den sozialen Medien zu finden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich persönlich bin nicht so stark in den sozialen Medien zu finden, was nicht unbedingt nur den Grund hat, dass ich bei manchen Medien auch Bedenken habe wegen des Datenschutzes und anderen Themen, aber auch, weil ich es teilweise schwierig finde, die Inhalte zu generieren oder auch zu wissen, was ich eigentlich posten soll und mich dann lieber sozusagen zurückziehe und sage, ich verbringe meine Zeit dann mit anderen Dingen.
Herr Funke Kaiser, Sie sind unterwegs in den sozialen Medien. Gibt es irgendwas, was Sie nicht nutzen, irgendeine Plattform, oder sind Sie überall zu finden?
Also ich versuche überall präsent zu sein, aber es gibt tatsächlich eine Plattform, wo ich nicht aktiv bin, das ist TikTok.
Warum nicht?
Weil ich dort grundsätzlich Probleme habe, wie dort die Algorithmen funktionieren. Dort gibt es durchaus gebiased Algorithmen, die Suchanfragen so ausgeben, dass man das, was man sucht, nicht findet. Stichwort Uiguren oder auch im Kontext Hongkong. Und das sehe ich problematisch, weil auch wenn TikTok sagt, sie sind unabhängig von der chinesischen Regierung, das de facto so nicht stimmt. Man muss sich aber natürlich auch angucken, dass TikTok auch in unserer vor allem jungen Gesellschaft eine enorme Verbreitung hat. Und das ist natürlich auch im politischen Raum nicht ganz trivial.
Sie haben sich Teile einer Rede von ChatGPT kreieren lassen und haben das auch offen kommuniziert. Das ging durch viele Medien. Warum haben Sie das gemacht?
Weil ich davon überzeugt bin, dass wir in der Politik die Technologie reguliert, selber auch die Technologie nutzen sollten. Wir sind ja auch als Fraktion die erste, die eine Selbstregulierung sich gegeben hat für die verantwortungsvolle Nutzung von künstlicher Intelligenz. Am Ende, und das steht auch in allen Verpflichtungen, die wir uns selber geben, steht aber immer der Mensch. Also ich nutze das nicht, um mich selber zu ersetzen, sondern um meine Arbeitsläufe zu verbessern. Aber was mir immer sehr wichtig ist, dass ich selber mich da wiederfinde in den Inhalten, die ich da generiere.
Frau Kunkel, wie geht es Ihnen? Also nutzen Sie KI-basierte Anwendungen auch, um vielleicht mal Studien irgendwie zu überarbeiten oder vielleicht Texte sogar schreiben zu lassen?
Ja, ich nutze es gerne, um eben solche, sage ich mal, Standardtexte formulieren zu lassen, wo die Anwendungen, die uns heute auch zur Verfügung stehen, wie von OpenAI, ChatGPT und andere, auch sehr gut einfach sind, sehr glatte und auch präzise Texte zu formulieren. Ich frage mich so ein bisschen, wie es in Zukunft sein wird, wenn immer mehr synthetische Texte, also digital kreierte Texte auch im Internet dann vorhanden sind und die KI im Prinzip selbst referenziell wird. Also wo beginnt eigentlich dann das Unauthentische, weil es eben nur noch von sich selbst abschreibt. Aber ich glaube, ich stimme Herrn Funke-Kaiser generell zu, dass es sehr viele Arbeitsabläufe vereinfachen kann und diese KI-Anwendungen, die Sie angesprochen haben, eben auch sehr große Stärken, zum Beispiel im Auswerten von großen Datenmengen haben. Und das ist ja im Prinzip, was die Wissenschaft immer auch versucht.
Sie haben gerade, Herr Funke-Kaiser, von der KI-Selbstverpflichtung der FDP gesprochen. Ich frage mich jetzt, reicht eine freiwillige Selbstverpflichtung aus, um für Transparenz, Datenschutz und zu sorgen und auch Missbrauch zu verhindern?
Also am Ende bekommen wir jetzt eine Regulierung auf europäischer Ebene mit dem AI Act, was weitreichende Regeln vorschreiben wird für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Was uns wichtig war im Jahr 2023, dass wir vorangehen, weil ich auch als Liberaler sage, bevor wir als Gesetzgeber oder als Regulator Regeln vorgeben, im Sinne der Eigenverantwortung können die Nutzer auch selber sagen, ich will verantwortungsvoll mit dieser Technologie umgehen. Und deswegen fand ich es nur legitim, dass ich das vorschlage in der Fraktion. Die Fraktion hat das angenommen, weil man muss sich auch ehrlich machen. Also zu diesem Zeitpunkt hat, glaube ich, jeder auch im politischen Raum künstliche Intelligenz genutzt und keiner hatte so wirklich selber sich transparent auch irgendwie nach außen diesbezüglich committed. Und wir wollten einfach auch eine Klarheit schaffen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wähler, was sie von uns zu erwarten haben. Und deswegen beispielsweise kann man sich bei uns sicher sein, dass wenn wir KI nutzen, dass wir das kennzeichnen. Dass wenn man sich bei uns meldet, wir keine personenbezogenen Daten in die Sprachmodelle reingeben.
Wie sehen Sie das, Frau Kunkel? Also reicht eine freiwillige Selbstverpflichtung grundsätzlich aus oder sollte es auf jeden Fall eine regulatorische Nachbesserung da geben?
Ich bin da vielleicht naturgemäß eher auf der Seite der Regulatorik und würde gerade auch in Bezug auf Nachhaltigkeits- und Umwelt, insbesondere hier Umweltfragen, immer sagen, dass die Selbstverpflichtung nur so weit reicht und eben nur vielleicht ein Teil des Weges uns hilft zu gehen und das, was wir dann brauchen, zum Beispiel eine starke Senkung von CO2-Emissionen oder auch dem generellen Ressourcenverbrauch, das kann man dann eher wieder über stärkere Regulatorik, also über stärkere Gesetzgebung schaffen. Einfach auch, weil es für zum Beispiel die einzelne Nutzerin gar nicht möglich ist zu überblicken, was der Effekt von einer ChatGPT-Anfrage ist. Ich habe das im Vorfeld mal für die Energiefrage geguckt und es kursieren verschiedene Zahlen, aber eine ist, dass ein Prompt, eine Anfrage bei ChatGPT zwischen 0,001 und 0,01 Kilowattstunden Strom verbraucht. Und das ist ungefähr so viel, wie eine Mikrowelle eine Minute laufen zu lassen. Also es ist jetzt nur eine grobe, mit 700 Watt, nur eine grobe Zahl. Aber was ich sagen will, es ist an sich nicht so viel. Aber in der Summe, wenn wir Milliarden Anfragen in der Zukunft pro Tag machen werden vielleicht, aus verschiedensten Quellen, auch Maschinen werden Anfragen stellen und Unternehmen und so weiter, dann kann ich, denke ich, nicht, dass das über Selbstverpflichtung sich im Zaum halten lässt. Dann müssen wir wieder nachdenken, wie können wir sozusagen diese Effekte steuern als Politikerinnen und Politiker und als Gesellschaft.
Ich glaube aber, wenn ich da gleich drauf eingehen kann, das ist ja absolut legitim. Also ja. Wir werden auch in den nächsten Jahren einen massiven Anstieg der Datenmengen sehen, die ja nicht irgendwo in luftleeren Raum sich wiederfinden, sondern in Rechenzentren verarbeitet werden, wo wiederum der Strom verbraucht wird. Und dann muss ich, glaube ich, schon die Frage stellen, wo regulieren wir am Ende? Regulieren wir die Technologie oder regulieren wir die Infrastruktur? Weil die Infrastruktur, die regulieren wir. Wir haben für Rechenzentren eine europäische Richtlinie. Wir haben nationale Umsetzungsgesetze, das Energieeffizienzgesetz, wo wir auch nochmal klarschnüren, dass das Ganze energieeffizient ablaufen soll mit erneuerbaren Energien. Wir haben einen Wechsel unserer Energiepolitik hin zu klimaneutraler Energie, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Das möchte ich auch als Digitalpolitiker sagen, weil es stellt sich, glaube ich, nicht die Frage, ob wir einen Anstieg der Datenmengen haben, sondern wie wir den klimaneutral bewerkstelligen. Und ich glaube, da sind alle Faktoren und alle Bereiche gefragt, vor allem auch im energiepolitischen Raum. Weil was, denke ich, wichtig ist und allen bewusst sein muss, ist, dass Daten in Zukunft ganz wesentlich für den Erfolg von Wirtschaft und auch gesellschaftlichen Strukturen verantwortlich sein wird. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Infrastruktur dafür leistungsfähig ist zum einen, aber dann eben auch ganz klar klimafreundlich.
Und der Strom, der dann gebraucht wird, natürlich aus erneuerbaren Energien kommt. Das ist ja schon mal so der erste Punkt. Und es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, energieeffizient zum Beispiel Daten zu generieren. Also gibt es da schon Modelle, wie man eben klimafreundlicher die Daten nutzen kann?
Die verschiedenen KI-Methoden unterscheiden sich natürlich ein Stück weit in ihrem Klimaeffekt. Also dazu gibt es jetzt schon in den letzten Jahren mal mehr Forschung, dass man versucht zu verstehen, was die effizientesten Modelle sind. Also die, die mit zum Beispiel mit weniger Daten trotzdem gute Ergebnisse liefern. Da gibt es dann so ein Effizienz-Präzisions-Trade-off, dass man sagt, okay, vielleicht brauchen wir diese letzten 0,1% Genauigkeit nicht mehr für die Anwendung, die wir anstreben und können dafür eben Energie sparen. Dann kann man sich natürlich überlegen, wie die Datenzentren elektrifiziert sind. Sind die mit erneuerbarem Strom betrieben? Wie ist die Kühlung? Das ist ja auch ein wichtiger Faktor in dem Energieverbrauch. Ein Problem, was ich dabei sehe, ist natürlich das, was wir auch immer in der Nachhaltigkeitsdebatte beobachten, dass wir immer effizientere Lösungen suchen und der Verbrauch möglicherweise trotzdem steigt, einfach weil wir natürlich auch senkende Kosten dann sehen, die einzelne Nutzung wird sozusagen günstiger, weil wir effizienter geworden sind und dann wird mehr nachgefragt und dann fressen wir sozusagen diese Einsparung wieder auf. Das wird auch Rebound-Effekt genannt. Und ich glaube, das droht uns eben bei vielen Digitalisierungsentwicklungen, dass wir zwar sehr, sehr effizient digitalisieren und effizienter werden und trotzdem aber steigende Verbräuche sehen werden. Einfach, wie Sie es schon sagten, Herr Funke-Kaiser, die Nachfrage steigt. Alle möchten gerne auch KI nutzen, sammeln Daten, möchten Daten auswerten. Und da sehe ich aktuell nicht, wie uns sozusagen dieses Effizienzparadigma retten kann.
Vielleicht die Nachfrage von mir in diese Richtung. Also wie kann dann dieser Wachstumsgedanke auch so ein bisschen gesteuert werden, vielleicht hin auch zu einem Suffizienzgedanken?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn wir 100% erneuerbare Energien haben und die Kraft der Sonne nutzen, um unsere Energie zu produzieren und wir das ausreichend zur Verfügung haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir unterschiedlichste Möglichkeiten haben, erneuerbare Energien zu produzieren. Wir müssen halt diese Energiewende auch konsequent weiterführen. Dann schließt das auch nicht aus, dass wir mehr Daten generieren und mit diesen Daten am Ende auch Wachstum generieren. Weil nochmal, das habe ich gerade eben ja schon angerissen, ich bin davon überzeugt, dass unser zukünftiger Wachstum und unser zukünftiger Wohlstand in Deutschland signifikant davon abhängen wird, inwiefern wir datengetriebene Geschäftsmodelle hier ermöglichen oder eben nicht. Und deswegen fokussieren wir uns und auch ich mich so sehr darauf, dass wir in den Modus kommen, dass wir Daten, die hier sich in Deutschland befinden, auch in die Teilung begeben. Man muss dazu sagen, dass ist irgendwie vom Stand her eher so 2000er Jahre. Andere Länder sind tatsächlich im Jahr 2024. Ich sage immer spaßeshalber, eigentlich sollte meine Sprecherposition digitalpolitischer Sprecher so gar nicht mehr geben. Eigentlich sollte ich datenpolitischer Sprecher heißen. Auf was will ich damit hinaus? Ich glaube, eben weil wir am Ende ja das auch nicht alles als Selbstzweck machen, sondern es geht uns ja darum, dass wir ein lebenswertes Deutschland in Zukunft haben. Und wir wollen den Wohlstand und das Tolle, was wir uns auch leisten können, gute Straßen, gute Schulen, ausreichend auch Essen in den Supermärkten, dass wir das nur bekommen, wenn wir eine starke Wirtschaft haben. Und die wird am Ende auch davon abhängig sein, inwiefern wir diese datengetriebenen Geschäftsmodelle ermöglichen. Und von daher bin ich der Meinung, dass auch eben besonders Nachhaltigkeit dazu beitragen wird, dass wir diese internationale Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft sichern können.
Frau Kunkel, wie groß ist denn das Potenzial wiederum bei der Digitalisierung im Aspekt auf Nachhaltigkeit?
Da muss ich als gute Wissenschaftlerin sagen, es kommt darauf an. Grundsätzlich sehen wir natürlich, dass es viele Potenziale gibt. Also es wird, was wir in der Forschung machen am RIFS, sind hauptsächlich sozialwissenschaftlich orientierte Studien. Das heißt, wir führen zum Beispiel Interviews, machen Umfragen und konzentrieren uns dabei auf Unternehmen und befragen diese, ob sie zum Beispiel schon digitale Technologien für Nachhaltigkeit nutzen. Also das heißt, messen sie beispielsweise ihre CO2-Emissionen entlang der Lieferkette mit digitalen Tools, nutzen sie in der Kommunikation mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern digitale Technologie, um besser zu verstehen, was die Bedürfnisse sind. Also all diese Fragen. Eine Beobachtung, die wir dabei aber auch machen, ist, dass viele dieser Potenziale noch nicht genutzt werden. Also es besteht dann grundsätzlich immer Begeisterung und es wird dann von den Vertreterinnen der Unternehmen gesagt, ja, da könnten wir eigentlich total viel über unsere Umweltdaten wissen, wenn wir das machen würden. Aber aktuell haben wir da noch kein Wissen darüber, haben teilweise noch nicht die Technologie implementiert. Und das Zweite, was ich noch so ein bisschen als Schwierigkeit sehe, in Bezug auf digitale Technologien für Nachhaltigkeit ist eben, was sind die Hauptbeweggründe der Unternehmen? Und natürlich wollen Unternehmen in erster Linie mal Profit machen. Dann ist Nachhaltigkeit häufig ein Nebenprodukt und Nebeneffekt. Und wenn das kommt, dass man so ein bisschen was einspart, dann ist es gut. Aber wenn es nicht kommt, ist auch okay. Und da fällt mir ein Beispiel ein, da hatten wir in der Elektroniklieferkette Unternehmen befragt und da war eine Zahl, die genannt wurde, wir haben jetzt durch das IoT, also das Internet of Things, 3% Energie im letzten Jahr eingespart. Und das ist natürlich an sich schön, 3% einzusparen, aber es ist jetzt auch nicht von 0 auf 100. Also es ist sozusagen eine marginale Ersparnis erstmal und das muss man sich dann fragen, was sind die wirklichen Potenziale? Und da werden wir dann so ein bisschen pessimistischer und sagen, es gibt Effizienzpotenziale, aber das ist eben jetzt nicht, wir halbieren mal eben unseren Strombedarf.
Herr Funke-Kaiser, was brauchen Sie denn von der Wissenschaftlerin Frau Kunkel vielleicht noch für Daten, um wiederum Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenzudenken?
Also erstmal bin ich ein Freund von evidenzbasierter Politik. Also ich möchte nicht im Schwarzen rumstochern, sondern brauche am Ende natürlich auch Daten. Also wenn ich darüber spreche, dass wir mehr Daten in Deutschland brauchen, dann betrifft das natürlich am Ende auch die Politik. Und von daher nehmen wir immer auch Studien der Wissenschaft her, um auch unsere politischen Entscheidungen zu evaluieren und auch zu challengen. Es gibt auch Studien vom IW-Institut, das besagt, dass wenn wir auch nur 50% der Unternehmen in Deutschland KI nutzen, dass wir ein Wirtschaftswachstum in mehreren hunderten Milliarden Höhen zu erwarten haben. Solche Zahlen sind natürlich ganz wesentlich, um auch zu wissen, in welche Richtung müssen wir uns konzentrieren, wo müssen wir Prioritäten setzen, wo müssen wir auch Wege frei machen.
Haben Sie da eine konkrete Anfrage, also was Sie jetzt ganz speziell vielleicht als Forschungsprojekt in Auftrag geben würden?
Was mich tatsächlich interessieren würde, wie viel Strom mehr oder weniger generiert werden könnte, wenn die gleiche Menge an Unternehmen 50% KI nutzen werden. Weil am Ende trifft es ja nicht nur die internen Arbeitsprozesse, sondern wir stehen vor einem massiven Fachkräfteproblem, dem demografischen Wandel 2030. Jetzt nehmen wir mal in der Theorie her, nicht weil wir irgendwie Arbeitsplätze abschaffen wollen. Ich bin auch davon überzeugt, dass das nicht passieren wird. Aber wir werden Probleme haben, die existierende Arbeit mit Personen abdecken zu können, wenn die Personen nicht mehr in die Arbeit fahren. Jetzt mal davon ausgenommen, dass vielleicht der ein oder andere auch über den Öffi oder mit dem Fahrrad fährt. Das sind sicherlich auch interessante Zahlen, die man sich mal überlegen muss. Was passiert eigentlich, wenn wir mit diesen Technologien auch mal in der ganzen Breite agieren? Was wäre, wenn wir 100% Unternehmen hätten, die künstliche Intelligenz einbinden in ihre Entscheidungen, in ihre Prozesse?
Gibt es das schon in diese Richtung? Also ich weiß, dass Sie schon zu Homeoffice zum Beispiel viel geforscht haben. Und da gibt es, glaube ich, jetzt ja auch durch die Corona-Pandemie ganz gute Zahlen, die aber nicht gleich besagen, dass es unbedingt viel effizienter ist oder eben beziehungsweise eben so viel Emissionen eingespart werden durch Homeoffice, weil eben Streaming natürlich auch ganz viel emittiert. Aber was haben Sie da in dieser Richtung?
Mal generell würde ich sagen, es gibt natürlich Studien, die sich anschauen, wie sich Digitalisierung auf die Veränderung der Arbeitswelt zum Beispiel auswirkt. Und da wird ja häufig eher ein anderes Bild als das, was Sie eben genannt haben, gezeichnet, nämlich, dass man eigentlich Arbeitsplätze verlieren wird. Und natürlich gibt es auch Studien, die sagen, wir kommen in einen Fachkräftemangel rein. Das will ich nicht bestreiten. Aber die Angst, dass durch Digitalisierung, insbesondere Automatisierung und auch KI Arbeitsplätze verloren gehen, ist ja auch sehr groß. Und ich glaube, ein interessanter Aspekt ist dabei, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Firmen die Chance gibt, sich anzupassen und zu sehen, wie kann ich in meinem Berufsumfeld die Technologien so nutzen, dass sie mir helfen und dass ich dabei unterstützt werde, meine Arbeit zu machen. Und da sehe ich auch Politik ein Stück weit in der Pflicht und in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es nicht ein Kampf Mensch gegen Maschine wird, der ja auch mal wieder heraufbeschworen wird. Also Gesicht klar zu machen, was brauchen die Leute, um diese Technologien sinnvoll einzusetzen. Ganz generell denke ich, dass der Einsatz von KI, das haben Sie auch schon mal vorhin so ein bisschen angedeutet, und digitalen Technologien nie ein Selbstzweck sein sollte, sondern wir wollen ja bestimmte Ziele als Gesellschaft erreichen. Und was mich vielleicht am meisten umtreibt, ist natürlich diese Nachhaltigkeitsfrage, ökologische Nachhaltigkeit, aber auch soziale Aspekte. Und was wir im Moment sehen, ist, dass durch Digitalisierung bestimmte Bevölkerungsgruppen viel mehr gewinnen als andere. Ich hatte im Vorfeld die vielleicht auch schockierende Zahl gelesen, die einige schon kennen, dass die 5 reichsten Tech-Millionäre aus den USA während der Corona-Pandemie ihr Vermögen verdoppelt haben. Also Leute wie Jeff Bezos und Larry Page und andere, ja, Bill Gates. Genau, Elon Musk und Mark Zuckerberg. Aber die Namen spielen vielleicht auch gar nicht so eine große Rolle. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir eben sehen, dass Digitalisierung ja auch eine Tendenz hat, Ungleichheit zu erhöhen. Und das ist einer der negativen Nebeneffekte. Und da frage ich mich, wie außerhalb von politischen Entscheidungen diese Tendenz, Ungleichheit auch zu verstärken, eingehegt werden kann. Vielleicht die Frage direkt an Sie. Also wie können wir verhindern, dass in Deutschland dann amerikanische Zustände herrschen?
Ja, das ist digitale Souveränität. Deswegen achten wir so darauf, dass, wenn wir Gesetzgebung machen, am Ende nicht den amerikanischen Big Techs in die Hände spielen oder auch den chinesischen Unternehmen, die auch sehr, sehr viel Geld machen und auch schon einen sehr großen Einfluss hier in Deutschland haben. Wenn wir uns anschauen im Clouding, wenn wir uns anschauen Plattformökonomie, wenn wir uns anschauen soziale Netzwerke, das sind alles Bereiche, wo wir in Deutschland Konsumenten sind und Datenlieferanten, wo dann die genannten Personen mit Geld machen. Und das ist ein Problem, weil wir, glaube ich, viel zu lange nicht gecheckt haben, um es mal so neudeutsch auszusprechen, was da eigentlich passiert, als diese Produkte gekommen sind. Und ich glaube, das hat auch die Politik lange Zeit nicht so wirklich verstanden. Jetzt haben wir zwar Regulierungen wie den DSA, wir haben Regulierungen wie den DMA, wir haben Regulierungen, Stichwort E-Privacy-Verordnung, das den Datentransfer in die Vereinigten Staaten regelt. Aber am Ende hilft der Protektionismus nichts, sondern wir müssen ja selber wirtschaftlich stark werden und brauchen uns nicht abschotten, sondern müssen dafür sorgen, dass wir selber Unternehmen emporbringen in Deutschland, die auf gleicher Augenhöhe sein können mit diesen Unternehmen. Und es gibt zum Glück den ein oder anderen Startup-Gründer hier in Deutschland, der Potenzial hat. Wir haben kluge Köpfe und das ist das Tolle. Ich bin ja von Grund auf Optimist, sage ich immer, ansonsten wäre ich auch nicht Mitglied der Freien Demokraten. Wir müssen optimistisch sein, das können wir auch, weil beispielsweise auch in der KI-Forschung sind wir weltweite Spitze auch. Das Problem ist nur, hier auch wieder, auch wegen fehlender Regulierung, dass wir nicht den Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft bekommen, sondern der Transfer leider in ausländische Länder stattfindet und dort dann am Ende das Geld gemacht wird. Das heißt, wir sind Ideenlieferanten, das Geld würde anders gemacht und wir sind am Ende auch tatsächlich wieder Datenlieferanten. Und das ist unser Ansatz auch, dass wir hier auch wieder aufschließen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch können.
Ich finde, es widerspricht sich insofern, als dass wir ja bei der Digitalisierung, zum Beispiel bei der Nutzung digitaler Services, sei es ein Microsoft Office oder eben ein Instagram, auch diese bekannten Netzwerkeffekte haben. Also dadurch, dass die Plattform schon so viele Nutzerinnen und Nutzer hat, zieht sie noch mehr an, weil ich eben weiß, dort ist das Netzwerk oder bei Office, Menschen nutzen Microsoft Word und kennen es dann schon und wollen dann, wenn sie an einen anderen PC gehen, dieselbe Oberfläche wieder vorfinden. Und da sehe ich eben nicht ganz Ihr Argument, dass wir ohne Intervention nun als kleines Startup da reingerätschen können und auf einmal das nächste große Ding erfinden und damit weltweit erfolgreich werden. Also vielleicht sind diese Märkte einfach schon besetzt und ohne einen gewissen Protektionismus können wir praktisch da gar nichts mehr dran ändern.
Also was wir ja so oder so haben, ist Wettbewerbsbeschränkungsgesetz, GWG und jetzt auch den DMA. Das heißt, diese marktmächtigen Unternehmen werden reguliert in Europa und in Deutschland. Und das ist auch richtig. Also das möchte ich jetzt auch nicht irgendwie hinten runterfallen lassen. Wir haben dort Gatekeeper, die eine Rolle einnehmen und die auch mit dem DMA, dem Digital Markets Act, sei an der Stelle gesagt, der die Großen reguliert, hier diese Gatekeeper-Funktion auch aufbricht, dass auch kleine Unternehmen nicht unterdrückt werden von dieser Marktmacht. Aber ich möchte auch von der anderen Seite mal herdenken, was bringt das denn jetzt beispielsweise, ich meine, das haben Sie nicht gesagt, das will ich Ihnen nicht unterstellen, aber jetzt zu sagen, wir verbieten Microsoft Word und man darf nur noch Open Office Produkte nutzen. Ne? Ich glaube, das wird das Problem am Ende auch nicht lösen. Weil am Ende, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, nutzen die Leute das beste Produkt.
Bei dem EU-AI-Act gab es Vorbehalte, dass es Wettbewerbsnachteile für KI-Unternehmen geben könnte. Warum?
Wo lagen unsere Bauchschmerzen? Zum einen bei der Frage Regulierung der Technologie an sich. Wir haben ja den sogenannten Two-Tier-Approach, wo wir Unterschiede machen bei der Regulierung von Sprachmodellen. Das ist ja das eigentlich Relevante bei künstlicher Intelligenz, nämlich generative KI-Modelle. Und nachdem wir bei den großen Sprachmodellen, die über den 25 hoch 10 Flops angesiedelt sind, das sind nur wenige, jetzt stärkere Anforderungen haben und bei kleineren weniger Anforderungen, haben wir diesbezüglich jetzt weniger Bauchschmerzen, sehen aber natürlich in der Anwendungsperspektive prinzipielle Gefahren und das wurde uns auch so wiedergespiegelt, auch in Bezug auf die Frage, welche Anwendungen werden in welche Risikoklassifizierung eingestuft. Wir haben einen risikobasierten Ansatz bei diesem AI-Act und wir haben leider auch bei der Ausformulierung des Trilog-Verhandlungsergebnisses gesehen, dass noch sehr, sehr viele Anwendungsbereiche in die Hochrisikoklassifizierung gerutscht sind. Und das werden wir uns jetzt dann auch nochmal in der Praxis anschauen. Aber ich habe das auch schon, seitdem die Debatte zum AI-Act läuft, gesagt, wir brauchen bei einer Regulierung, die eine Technologie reguliert, eine andauernde, regelmäßige Evaluation und Anpassung. Weil wir haben das beim AI-Act gesehen. Der AI-Act wurde vor vielen Jahren aufgesetzt von der Kommission und Anfang letzten Jahres gab es dann diesen Shift, weil mit ChatGPT die Frage generative KI, General Purpose AI auf einmal im Mittelpunkt der gesamten Debatte war und man hat gesehen, ups, wir haben dazu im AI gar nichts geregelt. Und dann gab es unterschiedliche Vorschläge, wie man das macht. Darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Aber man sieht da, glaube ich, dass wenn man eine Technologie reguliert, man darauf aufpassen muss, dass man nicht das einmal macht und sagt, so das gilt jetzt für 20 Jahre. Und dementsprechend müssen wir die Erfahrungswerte, die jetzt gesammelt werden mit diesem AI, dafür nutzen, um den peu à peu anzupassen und dann auch immer noch besser zu machen.
Im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Frau Kunke, wie könnte man da eben Regulierungen wie zum Beispiel den EU-AI-Act effizienter, besser gestalten, vielleicht auch durch Anreize, die geschaffen werden, also dass man nachhaltig agiert?
Ein Aspekt, der auch lobbyiert wurde im Zusammenhang mit dem EU-AI-Act, war, dass man eben Umweltrisiken auch als Risiken mit sozusagen berücksichtigt Und KI hat natürlich Risiken für die Umwelt. Die sind halt manchmal so ein bisschen indirekt. Also eine Sache, die wir noch gar nicht so wirklich angesprochen haben, ist der materielle Fußabdruck von digitalen Technologien natürlich generell. Aber auch KI ist ja keine immaterielle Technologie. Es basiert auf Halbleitern vielleicht im kleinsten Teil. Also die Prozessoren, die Daten verarbeiten und in Datenzentren werden die Daten gespeichert und es gibt Leitungen, Glasfaserleitungen und so weiter. Also wir haben sozusagen eine materielle Basis von Digitalisierung. Die müssen wir uns angucken, wie können wir da nachhaltiger werden. Das wird im Moment leider noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil man einfach zum Beispiel auch viel vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, aber auch bei vielem keine Alternativen hat, weil die Unternehmen noch gar nicht existieren, die einem grüne Chips produzieren. Und das wiederum, das hat natürlich auch dann sehr weitreichende Gründe. Also wir bekommen unsere Chips vielleicht aus Taiwan oder anderen Weltregionen und haben da, sagen wir, wissen ja gar nicht so genau, wo die ganzen Rohstoffe herkommen. Und da kommt dann die Transparenz ins Spiel. Und das ist eine Hoffnung und eine Erwartung an Digitalisierung, dass wir mehr Transparenz schaffen, um dann besser zu wissen, wo unsere Rohstoffe herkommen, wie die Lieferketten gestaltet sind. Und dann können wir im nächsten Schritt dann auch unsere Hardware-Lieferketten nachhaltiger gestalten. Also das wäre ein Aspekt. Aber ich betone auch gerne, dass Transparenz natürlich immer nur der erste Schritt ist, weil eben das Wichtige ist, dass wir unsere negativen Umweltauswirkungen senken. Also wenn wir eben wissen, okay, dieser Rohstoff steht im Zusammenhang mit umweltschädlichen Praktiken in den Abbauländern, Nickel, Kobalt, viele hundert Rohstoffe, die sozusagen allein in einem kleinen Tool, digitalen Tool drinstecken. Wenn wir das dann wissen, dann das noch zu reduzieren, das ist sozusagen nochmal schwieriger, als einfach nur eine transparente Lieferkette zu haben. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Und der zweite Aspekt, eben mit der Anwendung, was ich meinte, diese Risikoeinstufung der Anwendung, da könnte es sein, dass Herrn Funke-Kaiser und ich auch unterschiedliche Auffassungen haben. Aber wenn ich beispielsweise eine KI-Technologie nutze, um Menschen gezielte Werbung zu präsentieren und dann rege ich sie dazu an, was zu kaufen, was sie sonst gar nicht gekauft hätten, weil sie im Prinzip fast manipuliert werden, weil diese Werbung genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, dann ist das für mich eine Anwendung, die auch gewisse Risiken in Bezug auf Nachhaltigkeit mit sich bringt, weil wir eben eine Art von Konsum anregen, was wir uns vielleicht in der aktuellen Umweltkrise nicht leisten können oder wollen. Und da sehe ich sozusagen noch Potenzial, vielleicht letzter Satz, dass man diese Umweltrisiken noch etwas weiter fasst und auch stärker hinterfragt, was haben diese Technologien oder insbesondere KI dann für Auswirkungen auf das Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern und auf die Produzenten.
Gehen Sie da mit, Herr Funke-Kaiser, also dass man vielleicht auch bei den Konsumenten ansetzt und sagt, irgendwie die dürfen nicht verführt werden zu umweltzerstörerischem Verhalten, Konsumverhalten?
Ich glaube, was erstmal wichtig ist zu sagen, diese beeinflussenden Algorithmen oder die Algorithmen an sich, die werden ja nicht erst kommen, sondern die gibt es ja schon. Also all die Algorithmen, die auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, whatever, Google Werbung anzeigen, die basieren auf diesen Algorithmen, die auf den persönlichen Daten der Nutzerinnen basieren. Und das wird schon reguliert. Also das ist jetzt nicht so, als hätten wir da einen wilden Westen und die Googles und Facebooks, Mark Zuckerbergs dürften da tun und lassen, was sie wollen, sondern wir hatten in Deutschland bereits Regulierung für Plattformen. Und wir bekommen jetzt auch über die europäische Ebene mit dem Digital Service Act und auch dann der nationalen Umsetzung, dem digitalen Dienstegesetz, klare Regeln, wie man mit solcher Werbung und mit solchen Dingen umzugehen hat. Und worauf ich in dem Kontext auch immer wieder hinweisen will, und da bin ich ja vorhin auch drauf kurz eingegangen, wir brauchen natürlich auch ein bisschen mehr, oder nicht nur ein bisschen, wir brauchen ordentlich mehr Medienbildung, was es bedeutet, im Internet unterwegs zu sein, weil viele Leute bis zuletzt immer noch gedacht, oder viele denken das heute immer noch, dass das Surfen im Internet umsonst ist. Man zahlt am Ende nicht mit Geld, sondern man zahlt mit seinen persönlichen Daten. Und deswegen ist es wichtig, dass man jedem Einzelnen darüber informiert und klar macht, was es bedeutet, Informationen über einen selbst in ein Feld reinzugeben, auf Accept All zu klicken beim Cookie-Banner, der einen dann auf sämtlichen weiteren Seiten folgt, um zu tracken, was macht er, was tut er, was will er, um dann daraus maßgeschneiderte Werbung zu machen. Ich möchte aber auch sagen, ich halte per se nichts pauschal personalisierte Werbung abzuschaffen. Ich glaube, dass wir hier einen guten Mittelweg finden können, indem wir manipulative Algorithmen verbieten, dass wir Transparenz schaffen, und das kommt auch. Also über den DSA sind Plattformen auch verpflichtet, ihre Algorithmen offenzulegen. Und dass wir dann im dritten Aspekt die Nutzerinnen und Nutzer dazu befähigen, zu wissen, was es bedeutet, im Internet aktiv zu sein und unterwegs zu sein.
DSA?
DSA, Digital Service Act.
Aber das ist sicher auch eine wichtige Forderung von Ihnen, Frau Kunkel, oder dass man eben gute Aufklärung leistet und Menschen einfach mitnimmt und ihnen eben sagt, ja auch jedes Googlen und jedes Surfen im Internet verbraucht eben Strom und Daten sind wertvoll und etc.
Prinzipiell ja, da kann man ja nichts wirklich dagegen haben. Mehr Bildung ist immer gut. Aber ein Problem, was ich dabei sehe, ist, dass vielleicht ein bisschen in Bezug zu diesem Transparenzargument, selbst wenn ich diese Informationen dann habe oder selbst wenn sie theoretisch für mich zugänglich wären, heißt es noch nicht, dass ich daraus eine Handlungskonsequenz ziehe und häufig vielleicht auch nicht kann. Also wenn ich dann weiß, ich darf eigentlich nicht alle Cookies akzeptieren, das ist in Bezug auf den mein Tracking im Internet vielleicht negativ, dann kann ich natürlich entscheiden, mich durch die anderen Optionen durchzuklicken und dann das, was ich nicht brauche, abzuwählen. Teilweise gibt es das ja auch in einem Klick. Aber häufig ist es ja auch mit Unbequemlichkeiten verbunden. Und da frage ich mich, inwieweit man die Verantwortung auf die Nutzerinnen und Nutzer abwälzen möchte. Und ich denke, wir sind da in Deutschland und Europa auch mit der Datenschutzgrundverordnung und anderen von Ihnen auch genannten Regulierungen schon auf einem guten Weg. Also wenn man es jetzt mit anderen Orten vergleicht, vielleicht in der Welt, wo noch mehr Wilder Westen herrscht. Aber eben genau diese Frage, wie stark muss ich Nutzerinnen und Nutzer auch schützen, weil demgegenüber ja starke wirtschaftliche Interessen stehen. Und wenn wir wissen, dass eben die wertvollsten Unternehmen heute die großen Digitalunternehmen sind, dann sehen wir, dass da einfach sehr, sehr viel Geld drin steckt und dass entsprechend auch sehr viel Mühen in Kauf genommen werden, um Nutzerinnen und Nutzer sozusagen nicht zu ermächtigen und vielleicht sie zu einfachen und für sie erstmal nicht so negativen, aber für das Unternehmen profitablen Entscheidungen zu bringen. Und vielleicht noch ebenso zu diesem Thema, wenn ich jetzt weiß, wie wenig nachhaltig der Kauf eines neuen Smartphones ist, werde ich mich dagegen entscheiden, es zu kaufen. Ich vermute, die meisten werden es trotzdem kaufen. Also wie hoch muss sozusagen diese Hürde sein oder wie hoch muss meine mentale Last sein, wenn ich das höre? Oder gab es vielleicht Kinderarbeit drin oder da wurde jetzt Regenwald für abgeholzt? Also wie stark beeinflusst es die Menschen überhaupt? Verändern sie dadurch ihre Entscheidungen? Ich bin so ein bisschen pessimistisch, was das anbetrifft.
Also im Grunde höre ich raus, nicht die Verantwortung an die Konsumenten einfach nur abschieben, sondern vielleicht auch mehr Verantwortung in der Industrie und in den Unternehmen eigentlich einfordern. Was halten Sie davon?
Na, ich glaube, die Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung schon bewusst. Wenn man sich jetzt mal anschaut, dass große Unternehmen ganz bewusst auch Nachhaltigkeitsaspekte in ihre unternehmerische Entscheidungen mit einfließen lassen, dann hat das zum einen auch altruistische Gründe, weil ich auch davon überzeugt bin, dass in diesen Unternehmen Menschen drin sitzen, die Gefühle haben und denen auch was an einer nachhaltigen Welt liegt. Die bekommen auch Kinder und wollen eine lebenswerte Welt ihren nächsten Generationen schenken. Am Ende bin ich aber auch ganz ehrlich, hat das auch rein ökonomische Gründe. Wenn wir mehr Konsumenten haben, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, und das ist der Fall, dann werden die natürlich auch mehr auf diese Aspekte achten. Und wenn man sich anschaut, dass große Investmentfirmen Unternehmen aus ihren Portfolios rausschmeißen, weil sie nicht mehr ihren Nachhaltigkeitsanforderungen genügen, dann ist das ein gehöriges Argument, um sein eigenes Geschäftsmodell so zu transformieren, dass es am Ende auch nachhaltig ist. Und das passiert alles ohne großartige Regulierung, sondern das regelt der Markt. Das ist am Ende natürlich vielleicht so im ersten Aspekt reine Lehre, aber ich bin davon überzeugt, dass es nicht reine Lehre ist, sondern Realität, weil wir sehen das. Und am Ende führt es dazu, dass wir doch zu dem kommen, was wir wollen, nämlich auf der einen Seite gute Produkte, eine starke Wirtschaft und eben Nachhaltigkeit.
Wenn ich da nur kurz einhaken darf, ich denke, das ist nicht alleine der Markt, der das geregelt hat. Es sind natürlich auch die Umweltregulierungen und allen voran auch diese neueren, relativ neuen Transparenzrichtlinien, die Corporate Social Responsibility Reporting Directive oder auch der europäische Emissionshandel. Das sind ja alles politische Instrumente, die langsam sich sozusagen auch manifestieren, dann in unternehmerischem Handeln in dem Moment, wo es halt wehtut, wo man dann auf einmal verpflichtet ist, gewisse Dinge zu berichten, also gewisse Umweltindikatoren zum Beispiel offenzulegen. Und dann schlägt das sich in Investitionsentscheidungen nieder. Aber ich denke, dass man jetzt nicht behaupten könnte, das ist jetzt plötzlich entstanden, sondern es ist letztendlich jahrzehntelange Arbeit auch der Umwelt, der Menschen, die eben zur Umwelt sich Gedanken gemacht haben und die dafür lobbyiert haben und vielleicht aber auch natürlich Erkenntnisse der Menschen in den Unternehmen. Das will ich gar nicht abstreiten, dass da auch Menschen sitzen, die das interessiert. Aber ich glaube, es ist nicht im luftleeren Raum entstanden.
Frau Kunkel, was haben Sie heute von Herrn Funke-Kaiser vielleicht erfahren, was Sie erstaunt hat?
Also eine Sache, die mich erstaunt hat und die mich auch positiv überrascht hat, war, dass sie mehrmals zum Beispiel das Thema Datenschutz oder auch Gefahren im Internet angesprochen haben, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass die FDP-Rhetorik eher in die Richtung geht zu sagen, schneller, 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 egal wie, wir sind zu langsam mit der Digitalisierung. Und da kam bei mir dann manchmal dieser Impuls auf, mich zu fragen, ja, wohin beschleunigen wir denn? Wir wissen doch noch gar nicht, was das Ziel ist. Und wenn wir in die falsche Richtung rennen, oder wenn wir in die falsche Richtung uns bewegen, sollten wir lieber nicht so schnell gehen. Und dieses Gefühl hatte ich heute nicht, dass sie da sehr kopflos einfach in irgendeine Richtung gehen.
Das freut mich sehr.
Herr Funke-Kaiser, was nehmen Sie denn mit aus dem Gespräch mit Frau Kunkel?
Naja, erstmal, dass wir sehr hervorragende Wissenschaftlerinnen in Deutschland haben, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung auseinandersetzen. Dass man, glaube ich, auch hier definitiv weiter im Gespräch sein soll. Denn, und ich möchte das aufgreifen, wir sagen Digital First, Bedenken second. Aber das heißt am Ende nicht, dass die Bedenken irgendwie komplett ausgeklammert werden dürfen. Weil am Ende ist tatsächlich die Entscheidung, wollen wir kopflos an eine Entscheidung rangehen oder einen Weg, oder wollen wir das gezielt machen? Und natürlich muss man, wenn man über die Chancen redet, hat man immer am Ende auch Risiken und es gibt immer eine Abwägungsentscheidung. Wir haben dann einen anderen Ansatz, wollen eher erstmal loslaufen, dann schauen, wo hakt, um dann punktuell zu agieren und nicht im Vornherein erstmal regulieren, um vielleicht auch positive Aspekte einer neuen Entwicklung von vornherein aus zu bremsen. Aber ich finde, dass wir einen sehr guten Diskurs in Deutschland haben und dass wir auf einer sehr guten Evidenzbasis Politik machen können. Und von daher hat mir das Gespräch sehr gefallen und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
Das war Wuppig. Danke an die Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Stefanie Kunkel und an Maximilian Funke-Kaiser, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke. Vielen Dank.
Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, kurz RIFS, an Sebastian Vanier, Christina Camier und an das Team von Factory Viscom des Bundesforschungsministeriums und an das Centre Marc Bloch, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Mein Name ist Julia Fissmann. Schön, dass Sie zugehört haben und auch mitgedacht haben. In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen zum Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie die Fragen ausfüllen und natürlich auch die weiteren Folgen hören von Wissenschaft und Politik im Gespräch, kurz WUPIG. Also bis zum nächsten Mal.